Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute wieder mit dabei Gunter Gehlert. Tag Gunter.
Tag Henrik, guten Tag zusammen.
Schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist schon ein paar Wochen her, dass wir das letzte Mal gesprochen haben. Ich hoffe, bei euch im hohen Norden ist aber soweit auch alles stabil.
Ja, stabil kann man wirklich sagen.
Läuft, sehr schön. Studium läuft, alles perfekt. Idee war, ich hatte dich ja nochmal angefunkt, war ja immer du ein sehr guter Gesprächspartner und Kompagnon bist, wenn es um das Thema Wärmeversorgung geht, vor allem so Raumwärme, Warmwasser, da mal einzusteigen in das Thema Nahwärmenetze, vor allen Dingen im Bereich, der ja erstmal vom Begriff her komisch klingt, kalte Nahwärmenetze, wie die funktionieren sollen. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht mal so die Einstiegsfrage an dich. Wärmewende seit unseren letzten Gesprächen, so den richtigen Schritt nach vorne sieht man noch nicht, oder? Wie siehst du das?
Nein, also ich gebe dir da komplett recht. Also das ist ein sehr, sehr träges Unterfangen. So langsam kommen ja die kommunalen Wärmeplanungen rein, gerade so für die größeren Städte. Da ist ja das Jahr 2026 der Stichtag, für die kleineren Gemeinden 2028. Ja, aber das ist erstmal ein großer Stapel Papier, wo eben im Wesentlichen draufsteht, welche Bereiche der Gemeinden sich für zum Beispiel Fernwärme oder Nahwärme eignen und welche nicht. Und was völlig offen ist, das ist, was die Gemeinden dann daraus machen und was für Handlungen das nach sich zieht. Das ist aus meiner Sicht in vielen Fällen noch völlig unklar, wobei man auch sagen muss, dass einige Gemeinden da auch schon voranschreiten.
Okay, das klingt ja erstmal gut. Wobei, wie du sagst, diese kommunale Wärmeplanung vom Begriff her ist ja erstmal ein Planungsinstrument. Das heißt, man überlegt sich, wie ist die Siedlungsstruktur, was habe ich vielleicht noch an Gewerbeeinheiten, gibt es Industrie? Ja, dann ermittelt man ja den Wärmebedarf. Wobei, da geht es ja primär um Raumwärme, Warmwasser, also die Prozesswärme. Ist die da eigentlich mit drin oder kann man die wirklich damit abbilden? Weißt du das?
Also ich glaube schon, weil wenn sobald das bekannt ist, ist natürlich klar. Ne? Ja. Das heißt also, man muss das wissen, was da an Prozesswärme ist. Und oft ist es ja auch so, dass Firmen dann ihre Prozesswärme, die ja häufig auch höhere Temperaturen benötigt, dann auch auf dem eigenen Gelände selber machen. Ja. Aber ich würde mal sagen, wenn das bekannt ist und wenn man da auch in der Vergangenheit von externen sich versorgt hat, glaube ich schon, dass das genauso wie bei Haushalten und Dienstleistungen auch mit drin ist.
Ja. Ich meine, das ist eine komplett andere Art der Wärme, wie du sagst. Das sind ja dann Hochtemperaturprozesse, 500 Grad Celsius und mehr. Für Raumwärme bin ich ja so in der Größenordnung von, ich sag mal, bis zu 100 Grad Celsius, wenn ich jetzt ein Wärmenetz habe. Aber den Eindruck, den du jetzt gerade beschrieben hast, habe ich auch. Also bei der Energiewende ist ja der Blick immer in Richtung Strom, Photovoltaik, Wind. Jetzt kommen die Batteriespeicher, rücken in den Fokus. Um da kurzfristige Dunkelflauten im Stromnetz abzufangen. Aber die Wärme, vielleicht liegt es auch einfach am physikalisch am System Wärme, die ja an sich auch schon träge ist, weshalb die Wärmewende auch nicht so richtig vorankommt, obwohl ja da eigentlich ein Riesenbedarf ist. Denn die CO2-Emissionen im Wärmesektor sind ja deutlich größer als im Stromsektor, weil wir auch nicht einfach so dekarbonisieren können. Wir hängen ja immer noch am Erdgas und am Erdöl. Das ist, also Bewegung ist da ja nicht, vor allem nicht im Gebäude.
Also ich würde da mal mit dem nicht dekarbonisieren können, da würde ich mal doch deutlich widersprechen. Also Okay. Das ist eher nicht wollen.
Ja, gebe ich ja.
Nicht
ja,
wollen und nicht Geld dafür ausgeben wollen. Und man muss leider auch sagen, häufig auch nicht Geld dafür ausgeben können. Aber dass das technisch möglich ist, das ist eigentlich seit Jahrzehnten bekannt.
Ja, also vollkommen richtig, etwas polemisch von mir ausgedrückt. Also wir könnten viel weiter sein. Ich meine, jetzt hast du dann die Herausforderung, wenn du jetzt Eigenheimbesitzer bist oder Mehrfamilienhaus, du reißt jetzt ja nicht nach 10 Jahren eine bestehende Heizungsanlage raus. Das ist ja investitionsseitig nicht sinnvoll, sondern du hast ja immer so diese 30 Jahre, ich sag mal, Sanierungszyklen in Gebäuden. Und wer jetzt sich heute eine Gasheizung einbaut, ich hoffe, das machen nicht mehr viele Menschen, weil die gibt es ja immer noch, dann hast du das Problem, dann hängst du an der Heizungsanlage erstmal 20, 25, 30 Jahre. Genau. Die werden sie wahrscheinlich umgucken in 2045, ja. Wenn dann der Gaspreis explodiert oder sie vorher schon ran müssen, weil das Gasnetz stillgelegt worden ist. Da gehen die Stadtwerke und die Netzbetreiber ja auch schon langsam in die Richtung.
Ich erwarte da tatsächlich ab 2028 schon deutliche Preissprünge. Das wurde ja politisch gerade noch mal um ein Jahr nach hinten verschoben. Eigentlich war das ja für 2027 geplant, dass auch das Öl und Gas für Heizungszwecke dann in den Zertifikatehandel mit eingeht. Das haben die jetzt noch mal um ein Jahr verschoben auf 2028. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass da auch schon die Preise hochgehen werden. Nur mal als Info, so im Heizungsmarkt ist es im Moment so, dass bei Neubauten noch circa 20-25% Gaskessel oder fossile Kessel eingebaut werden.
Immer noch, also heute immer noch?
Ja.
Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Und im Bestand ist es auch noch höher. Also, aber man muss auch sagen, dass in den letzten 2-3 Jahren der Marktanteil von Wärmepumpen extrem gestiegen ist. Also der hat sich auch gerade jetzt im Bestand nochmal deutlich erhöht und im Neubau ist es jetzt wirklich die ganz, ganz große Mehrheit.
Ja, das ist ja der Weg zur Elektrifizierung auch des Wärmesektors. So, jetzt haben wir gesagt, Wärmepumpe, ne, das ist ja immer so eine sehr gute Lösung. Ne? Das heißt, wir machen aus einer Einheit Strom dann 3, vielleicht sogar mittlerweile 4 Einheiten Wärme. Ne? Die sind ja sehr effizient, thermodynamisch. Aber die Alternative sind ja Wärmenetze. Jetzt muss man da tatsächlich unterscheiden. Das haben wir schon mal gemacht in der vorherigen Folge, dass wir über Fernwärme oder warme Nahwärmenetze gesprochen haben. Das heißt, ich pumpe also Wasser mit hoher Temperatur, da sind wir ja bei 70, 80, 90 Grad, pumpen wir das durch die Leitungen, das kommt dann gerne auch von Großkraftwerken, also die Abwärme von Kohlekraftwerken wird da ja gerne genutzt, teilweise auch von den Gas- und Dampfkraftwerken, also GOD. Und die Wärme wird über den Wärmetausch dann direkt in die Heizungsanlage gepackt. Das ist eine Variante. Die zweite Variante sind kalte Nahwärmenetze. So, ja, der Begriff kalte Nahwärme, ne, klingt ja schon etwas komisch. Wie funktionieren die? Was ist da die Idee?
Die Idee ist tatsächlich, dass man ähnlich wie in der Fernwärme, aber bei sehr, sehr geringeren Temperaturen, also man spricht da eigentlich sogar von möglicherweise leicht unterhalb der Erdreichtemperatur, eben im Grunde ein Wärmeträger im Kreis pumpt. Das ist aus Frostschutzgründen meist ein Wasserglykolgemisch, also was man auch landläufig als Sohle bezeichnet. Und dieses Medium wird dann in den Haushalten dazu genutzt, eben wie bei einer Sonden- oder Kollektorwärmepumpe, das wird dann angezapft durch eine Sohle-Wärmepumpe, die dann im Haushalt steht.
Da die Frage, wie funktioniert die dann? Was ist der Vorteil dieser Sohle-Wärmepumpe im Vergleich zu der konventionellen Wärmepumpe, die ja die Außenluft als Wärmequelle nimmt? Aber warum also ist das interessant
physikalisch? Der Vorteil der Sohle-Wärmepumpe ist eigentlich so historisch gesehen, dass die Quelltemperatur etwas höher ist als die der Außenluft, insbesondere in kalten kontinentalen Regionen. Und dadurch natürlich die Effizienz, das heißt, also wir sprechen da von COP oder Jahresarbeitszahl, eben noch ein bisschen höher ist, weil die Wärmepumpe dann einen geringeren Temperaturhub machen muss, als sie müsste, wenn man dann zum Beispiel bei minus 20 Grad eben Außenluft hat. Bei kalten Nahwärmenetzen ist aber dieser Effizienzgedanke gar nicht so im Vordergrund, sondern diese kalten Nahwärmenetze, da überlegt man tatsächlich, die einzusetzen in dicht bebauten Innenstädten. Und der Grund ist der, dass die Bebauungsdichte da so groß ist und wir da auch eher auch hohe Häuser haben, Häuser, Schluchten, Wände, die nah beieinander stehen, dass eben diese Luftwärmepumpen allein schon vom Geräuschpegel, also so die Frage, wenn jeder das macht, dass das dann so laut wird, dass das dann eben in dieser dichten Bebauung unerträglich wird. Okay. Und der große Vorteil dieser Solewärmepumpen ist, dass die innen stehen. Das heißt, da ist eine Wand drum und Lautstärke-Emission ist da überhaupt kein Thema.
Ja, das kennt man vielleicht, wenn man so in Einfamilienhäusern oder in so Wohngegenden ist mit vielen Einfamilienhäusern. Na, die stehen ja mittlerweile dann doch recht häufig da, aber auch da muss ja dann aus Emissionsschutzgründen darauf achten, dass dann der Nachbar nichts hört. Denn wenn die laufen, brummen die halt leise vor sich hin. Das kann halt nervig sein, aber auch da, die werden ja immer besser, die Technologien, dass sie leiser werden. Mhm. Aber muss schon gucken, wo du die hinsetzt, damit du dann nicht, wenn du auf der Terrasse sitzt, die Wärmepumpe vom Nachbarn die ganze Zeit hörst. Da wirst du auch irgendwann wahnsinnig. Aber finde ich einen interessanten Aspekt. Wobei dann ja trotzdem die Herausforderung ist, wie kriege ich das Nahwärmenetz in den Boden? Denn Straße aufreißen muss ich ja trotzdem, wenn nichts im Boden liegt.
Ganz genau. Aber der Aufwand im Vergleich zu heißer Fernwärme ist extrem geringer. Also erstmal Punkt 1, die Rohre müssen nicht isoliert werden, sondern man möchte ja, indem man eben die Temperatur leicht unterhalb der Erdreichtemperatur fährt, möchte man ja Wärmeeinträge über die Leitung haben, ähnlich wie bei einem Kollektor, den man dann im Garten verlegt oder so.
Ja.
Und darüber möchte man eben die Wärme reinkriegen. Also das Erdreich trägt einen Teil der Quellwärme bei. Das reicht aber in der Regel nicht, weil wenn wir da von dichter Bebauung reden und jeder zapft das eben mit so einer kleinen Solewärmepumpe an, dann kann man sich vorstellen, dann reicht einfach die Leitungslänge nicht. Und deswegen muss auch an anderer Stelle nochmal Abwärme rein. Und hier kommt der zweite große Vorteil. Abwärme ist ja auch qualitätsgebunden in dem Sinne, ob es eine hohe oder niedrige Temperatur ist. Und wenn wir dann über heiße Fernwärmenetze sprechen, dann ist das halt so, dass da häufig auch eine Temperatur von über 100 Grad oder auch nahe an 100 Grad notwendig ist, um überhaupt so ein Fernwärmenetz zu speisen. Bei der kalten Nahwärme, da können wir im Grunde fast alle Arten von Abwärme nehmen, sofern wir sie eingefangen und dann mit einem Wärmetauscher in dieses Netz eingespeist kriegen.
Das heißt, man könnte also dann, wenn wir jetzt mal so an eine Innenstadt denken, an irgendwie einen Gewerbebetrieb, der ein bisschen Abwärme hat, dann relativ einfach dann dieses kalte Nahwärmenetz an dem Unternehmen noch vorbeiführen, über einen Wärmetauscher reinbringen. Denn wir hatten da ein Forschungsprojekt mal bei uns hier in der Region, weil da ging es dann um Abwärme aus einem Metallverarbeitungsprozess, also wahnsinnig hohe Temperaturen, die einfach durch den Schornstein weggehen. Und da war immer die Frage, gibt es eine Möglichkeit, diese Abwärme entweder im Betrieb zu nutzen? Da gab es keine Konzepte. Wir haben nur geguckt, gibt es irgendwelche Wärmespeichermöglichkeiten? Das war aber auch wirtschaftlich nicht darstellbar. Und dann die klassische Idee, ja, dann lass uns doch damit ein Nahwärmenetz speisen. Das lag da aber nicht in dem Industriegebiet. Das heißt, da hätte dann der Energieversorger was machen müssen. Da hat er kein Interesse dran. Und das Unternehmen hat gesagt, das ist nicht unser Geschäftsfeld. Das interessiert uns nicht. Wir werden das nicht selber machen. Wir können die Wärme gerne spendieren. Aber alles andere muss jemand anders machen. Und dann hast du halt unterschiedliche Unternehmen, die unterschiedliche Interessensgruppen vertreten und auch Energie- oder Geschäftsmodelle haben, dann kommt es nicht zusammen. Quintessenz war, die Wärme geht weiter durch den Schornstein weg und ist verloren. Das ist so dieses klassische Dilemma, denn ich glaube, das Abwärmepotenzial in Deutschland, das ist ja eigentlich aus der Industrie echt riesig groß, was weitestgehend brach liegt. Ne? Das ist ja wirklich Abfall, den wir dann da haben.
Ja, aber das ist ja auch genau, hast ja schon gesagt, der Punkt. Die Leitung erstmal da hinlegen und dann dafür sorgen, dass in der Nähe, ne, auch gleich wieder ein Abnehmer ist. Also das ist ja das ganze Stichwort Wärmeliniendichte. Ne, also dass man eben pro Meter Leitung dann auch so und so viel Wärmeleistung oder Wärmemenge pro Jahr abnimmt. Das ist ja das große Thema. Und wenn man dann irgendwie weit raus aus den Städten geht, um da die Abwärme einzufangen und dann genauso weit wieder in die Stadt reingehen muss, bis da der erste Abnehmer ist, dann ist das halt sehr oft wirtschaftlich nicht darstellbar.
Ja, also weitere Diskussion, die ja dann für so einen Energieversorger auch die fraglich ist. Jetzt heute ist das Unternehmen da, produziert, liefert die Abwärme. Was wäre, wenn dieses Unternehmen pleite geht? Ne? Dann fehlt plötzlich die Wärmequelle. Und als Energieversorger hast du ja die Verpflichtung, nach dem Fernwärmegesetz dort die Wärme zu liefern. Das heißt, da müsstest du dann für Ersatz sorgen, müsstest im Zweifelsfall dann neu investieren. Das Risiko willst du auch nicht gehen. Das ist aber eine rein wirtschaftliche Abwägung. Aus technischer Sicht sagt man, boah Leute, das kann doch nicht so schwierig sein. Aber am Ende geht es dann immer um den harten Euro. So ist die Wirklichkeit. Ne? Deswegen passiert da halt, nutzen wir dieses Potenzial nicht, wie wir es nutzen können. Weil wie sind da andere Länder? Ich meine, ja, da oben, wir haben beim letzten Mal über Dänemark gesprochen, die da auch schon ganz interessante Wärmespeicherkonzepte fahren. Sind da andere Länder weiter oder ist das, hast du einen Überblick, wie das europaweit oder sogar weltweit, wie das da so aussieht in dem Bereich?
Also nicht wirklich. Also ein bisschen weiß ich über Dänemark tatsächlich. Die sind tatsächlich auch, was Großwärmepumpen angeht, sind die weiter. Interessanterweise mit deutscher Technologie. Ne? Also die kaufen bei uns dann ein. Und das heißt, die ersten Großwärmepumpenprojekte in Dänemark sind dann mit deutschen Großwärmepumpen. Aber also die Dänen, die sind da auch sehr kaufmännisch unterwegs und die schmecken tatsächlich extrem bei den technischen Anforderungen ab. Ne? Das heißt, wenn die, wie ich erzählt habe schon mal, dann so ein Solarthermiefeld hektarweise aufstellen und dann so ein Wärmespeicher, dann ist das extrem technisch einfach gehalten, um auch Kosten zu sparen. Das heißt, die leben im Zweifelsfall mit Ineffizienzen und Verlusten, also in dem Fall besonders Wärmeverluste, die da schon so ein Viertel oder so ausmachen übers Jahr und sagen aber, kaufmännisch ist das immer noch besser, als jetzt einen größeren technischen Aufwand zu treiben.
Okay. Ah ja. Ich kann jetzt bei uns in Rheinland-Pfalz, da gibt es so die ersten Ansätze mit diesen Großwärmepumpen und dann Flusswasser zu nutzen als Wärmequelle. Das ist ja dann auch nochmal eine Alternative. Da hast du ja quasi das kalte Nahwärmenetz, indem du dann in dem Fall jetzt die Mosel nutzt als Wärmequelle. Ich glaube, in Mannheim gibt es auch ein Projekt dazu, dass die da mit der Großwärmepumpe arbeiten. Vor allem ist das ja sogar ökologisch hochinteressant, weil wir ja damit den Fluss kühlen, ne? Wir entziehen ja, also thermodynamisch ist ja so, wir entziehen dem Medium Wärme, also ne, entweder der Außenluft, die machen wir kälter, ist ja quasi der umgekehrte Prozess zum Kühlschrank, da wird es dann in der Küche ja wärmer, aber bei der Wärmepumpe entziehen wir dem Medium Wärme und wandeln sie oder transformieren sie dann auf ein höheres Wärmeniveau. Das heißt, wir kühlen den Fluss, was ja gerade ökologisch hochinteressant ist, weil die Flüsse ja sowieso zu warm sind durch den Klimawandel. Wobei die Temperaturunterschiede ja wirklich minimal sind. Jetzt ja nicht etwa da 2 Grad runtergehen, sondern das sind ja Bruchteile von Grad Celsius, die sich da entwickeln.
Ja, aber das ist natürlich vor dem Hintergrund interessant, dass ja in der Vergangenheit viele Firmen mit Flusswasser ihre Prozesse gekühlt haben und damit aktiv den Fluss angewärmt haben. Und da sprechen wir tatsächlich nicht mehr von Bruchteilen von Kelvin, sondern da sprechen wir tatsächlich schon so im niedrigen einstelligen Kelvin-Bereich, also so 1 bis 5 Kelvin. Na, die Umweltbehörde, die erlaubt meistens nicht mehr als 5 Kelvin Erwärmung, häufig nur 2. Ne? Aber das ist natürlich eine ganz andere Größenordnung und alles, was da den Fluss wieder runterkühlt, ist da erstmal was Gutes.
Ja, genau.
Übrigens bei uns im Norden machen wir das in der Ostsee jetzt, also die Städte Kiel und Flensburg schreiten da voran, die machen das mit Fördewasser. Also die hängen quasi die Wärmepumpe ins Meer und nutzen da
Das ist auch gut. Wenn man die Ostsee jetzt als Binnengewässer ist jetzt ja wärmetechnisch auch so ein bisschen unter Druck, ähnlich wie jetzt das Mittelmeer, weil jetzt die Ostsee nicht so angenehm warm ist wie das Mittelmeer. Ne? Da ist fehlt noch ein bisschen was. Aber es ist genau die Idee, ne? weil Wasser ja als Wärmeträger sehr dankbar ist. Wir haben eine hohe Wärmekapazität, deswegen setzen wir Wasser überall ein, um dann wirklich die Effizienzen zu uns. Ich habe jetzt gerade parallel mal nachgeguckt, was so die Kosten noch angeht für die Wärmenetze, wenn wir die jetzt installieren. Also ich habe jetzt mal Zahlen rausgesucht also pro Hektar Siedlungsfläche. Und da ist es so, dass die kalte Nahwärme Ja, also Hälfte, vielleicht auch nur ein Viertel von der heißen Nahwärme kostet. Das ist ja wirtschaftlich dann schon interessant. Ne? Also passt auch sehr gut zu dem, was du gerade über Dänemark sagtest, dass man da vielleicht auch ein bisschen ineffizienter denkt. Damit aber dann nochmal kaufmännisch viel rausholen kann, um dann die Rendite zu verbessern. Weil am Ende des Tages muss ja auch so ein Energieversorger Geld verdienen mit dem Invest. Also, dass wir da bei kalten Warmnetzen, ich sage, da sind wir so im Größenordnung 50.000 Euro pro Hektar. Ne? Das sind so 150 bis 300 Euro pro Meter Leitungslänge kostet das, ne, mit Straße aufmachen, buddeln, Rohr rein, wieder zumachen. Bei den Fernwärmeleitungen, also ganz klassisch mit Dämmung, ne, da hast du ja gesagt, wir müssen die Rohre dämmen, weil die ja dann bei 100 Grad Celsius und dann auch unter Druck sind, damit das Wasser natürlich nicht verdampft, das sollte nicht passieren. Da liegen wir bei dem doppelten bis vierfachen Preis, das sind bei 600 bis zu 1500 Euro pro Meter. Kann noch teurer werden, wenn du dann auch enge Bebauung hast. Wir hatten das mal gemacht bei uns mit den Stadtwerken Trier, mit der Innenstadt. Da hatten wir mit dem Bistum Trier die Frage, auch die haben festgestellt, boah, den Dom heizen ist ja teuer, was gibt es da so für Möglichkeiten? Das wäre jetzt in Trier oder so in alten Städten, kannst du vergessen. Also, sobald du nur einen Spatenstich setzt in die Tiefe, kommen sofort unsere Kollegen von der Universität Trier mit ihren kleinen feinen Pinselchen und finden schöne römische Dinge. Das macht die Sache dann noch komplizierter. Also, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also, Tiefbau ja. ist nicht so. Da kommen schöne Sachen raus und die finden folgt am Dom, Freihof, finden die auf jeden Fall was, weil das ja das eins der Zentren der römischen Stadt Trier
ja.
war.
Also das ja, hier. Das haben wir tatsächlich bei uns auch gehabt. Ne? Heide ist ja bekannt durch dieses Northvolt-Projekt, was jetzt vermutlich von Leiten übernommen wird. Da hat man, als man da dieses Gelände dann erschlossen und vorbereitet hat, genau das, was du sagst, man hat da plötzlich alte Tonscherben gefunden, Ich glaube aus dem Frühmittelalter, da hat sich vorher keiner für interessiert, da haben die Kühe drüber gegrast, ja, und plötzlich kommen da die Archäologinnen und Archäologen an und graben das erstmal aus. Aber vielleicht mal zurück zur kalten Nahwärme, du hast gesagt Ineffizienzen, also da muss ich auch so ein bisschen widersprechen. Weil im Gegensatz zur heißen Wärme oder Fernwärme ist die kalte tatsächlich besonders effizient, weil wir fahren, selbst im Betrieb haben wir keine Wärmeverluste, sondern Wärmegewinne in dem System. Und man muss immer so ein bisschen unterscheiden. Du hast ja gerade völlig richtig die Investitionskosten angesprochen, die da Faktor 4 auseinandergehen. Das ist ja auch die große Hoffnung, weil die meisten Fernwärmeprojekte sind tatsächlich im Moment Investitions- und Abschreibungskosten getrieben, was dann eben zu völlig utopischen Wärmepreisen für die Verbraucherinnen und Verbraucher führt, die dann oft jenseits von 20 Cent pro Kilowattstunde sind. Und wenn du sagst, das ist nur ein Viertel, dann ist eben die große Hoffnung, dass das auf der Investitionskostenseite dann auch nur ein Viertel ist. Man muss auch ganz ehrlich sagen, mehr ist da auch nicht drin. Ja. Weil diese kalte Nahwärme an sich, die hat eben thermodynamisch gesehen eine wirklich niedrige Qualität. Also die einzige Qualität, die die hat, ist im Grunde, dass sie in Bewegung ist.
Ja.
Also rein wärmetechnisch ist da also noch gar keine Qualität drin, die sich da von der Umweltqualität unterscheidet. Und deswegen, wenn man jetzt mal so ein bisschen kostenmäßig denkt vom Endverbraucher her, dann haben wir eben beim heißen Nahwärmenetz eben diese 20 Cent und jenseits davon. Und beim kalten Nahwärmenetz ist eben die Hoffnung, dass man da vielleicht so mit 4 oder 5 Cent auskommt, was immer noch eben ordentlich Geld ist, wenn man bedenkt, dass man daran ja erst seine Wärmepumpe anschließt und dann auch noch mal Geld bezahlt. Aber das ist eben auf jeden Fall günstiger als eben diese betrieblichen Ineffizienzen durch die Gegend zu fahren. Also auch in deutschen Fernwärmenetzen ist das so, dass insbesondere im Sommer die Wärmeverluste in den Erdboden, dass die auch ein großer Kostenfaktor sind, der bei der kalten Nahwärme im Betrieb komplett entfällt. Also da sprechen wir am Ende nur noch über Pumpkosten und die können wir, ne, wer Strömungslehre mal gehört hat, weiß, dass eben die Pumpenenergie so irgendwo im Bereich der sechsten Potenz vom Durchmesser abhängt. Das heißt, verdopple ich den Durchmesser, dann bin ich gerne mal schon 2 hoch 6. Ne? Da bin ich da schon mal deutlich geringer. Das heißt, ich kann, gerade was so die Pumpen angeht, mit einem Durchmesser sehr viel machen und habe dadurch tatsächlich noch einen zweiten Effekt, weil dadurch natürlich auch die Wärmeübertragungsfläche steigt, was bei der kalten Nahwärme wieder erwünscht ist. Kostet ein bisschen mehr Material, aber bringt dann wieder über die Oberfläche des Rohres auch mehr Potenzial an Erdwärme wieder rein.
Ja, das ist ja schon echt smart. Und dann nächster Punkt, den haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, wir sprechen im Moment über die Wärmeerzeugung, aber wenn wir auf der anderen Seite dann im Sommer den Kühlbedarf, und das heißt, wir können ja, ich sag mal bildlich gesprochen, die Wärmepumpe oder den Prozess der Wärmepumpe oben drehen, dass die Wärmepumpe im Sommer kühlt, und wenn wir dann ein kaltes Nahwärmenetz haben, haben wir da ja auch nochmal eine sehr vernünftige Kältequelle, denn wenn wir draußen 30 Grad und mehr haben, habe ich eine Quelle, die wunderbar dient, um die Gebäude zu kühlen. Denn das wird ja vor allem in den nächsten Jahren, denn auch in bei uns in Mitteleuropa ein Thema werden. Wir müssen die Gebäude kühlen im Sommer. Und das ist ja dann nochmal ein zweiter Aspekt, der, glaube ich, vielfach noch heute noch gar nicht so gesehen wird.
Also ich glaube schon, weil in der Innenstadt, da haben wir ja auch dann viel Geschäfte, die auch wenig Außenfläche haben, die heute schon mit sogenannten Umluftanlagen, das muss man sich wie so einen Schrank vorstellen, der eben da kühlt und woanders dann die Wärme abgibt, oder Splitanlagen, also das passiert ja heute schon. Und das Beste ist, wir brauchen diese Wärmepumpe in den Häusern dafür gar nicht, weil wir sprechen ja da über, sagen wir mal, im Sommer vielleicht 8 Grad, was da in der kalten Nahwärme fließt. Und das reicht für die Klimatisierung völlig aus. Oder im Gegenteil, das ist eigentlich noch zu kalt, weil wir haben ja im Sommer feuchte Luft und wir haben da ein Taupunktproblem. Das heißt, wir können im Vorlauf dieser Kühlflächen sowieso nur vielleicht mit 14, 16, 17 Grad fahren, um eben zu verhindern, dass sich da Kondenswasser auf den Flächen bildet. Ja. Das heißt also, da wäre es sogar so, eben Wärmepumpenmodelle zu nehmen, die dann auch eine passive Kühlung ermöglichen. Das heißt, der eigentliche Wärmepumpenprozess bleibt dann ausgeschaltet und dann wird im Grunde nur über Wärmetauscher die kalte Nahwärmeleitung angezapft.
Ja. Also das ist jetzt so ein Geschäftsmodell, das hat man jetzt als Endverbraucherin, Endverbraucher ja auch gar nicht so auf dem Schirm. Aber wenn das die Technik quasi automatisch mitliefert, ne, ich habe im Sommer eine angenehme Kühlung, ich habe im Winter das warme Wasser aus der Leitung, ich kriege die Bude warm, zu einem, ne, das ist immer ganz wichtig, vernünftigen Preis, dann ist das ja hochattraktiv. Da müssen wir ja hin, vor allem, weil es dann ja tatsächlich klimaneutral ist. Ne? Denn die Versorgung der Pumpe und der Wärmepumpe erfolgt dann halt mit klimaneutralem Strom. Was ja vor allen Dingen auch deswegen interessant ist, wenn wir dann im Winter Überschussstrom haben, insbesondere aus den Windenergieanlagen oder jetzt tagsüber, vielleicht dann doch mal aus der Photovoltaik deutschlandweit. Wärme ist ja nun mal ein dankbarer Speicher. Das heißt, wir können dann ja, idealerweise zentral gesteuert über die Energieversorger, vielleicht Wärmespeicher vollschieben mit Wärmeenergie. Und weil wir wissen, die nächsten Tage ist vielleicht ein bisschen weniger Wind, ein bisschen weniger Sonne, dann kann ich ja schon mal vorpuffern und so ein Gebäude auch nochmal vorheizen, weil das Gebäude ja auch selber als Energieträger oder Energiespeicher dient. Das ist ja, also ne, wir sehen, wie viele Win-Win-Win-Möglichkeiten es gibt, die bisher aber weitestgehend noch nicht so richtig zum Tragen kommen. Es sind immer noch so Pilotprojekte, die da kommen. Ne? Das ist so, die Masse ist rollt. Und vielleicht das noch ein Punkt, das Fraunhofer ISE, die sind ja auch ganz weit vorne, was diese Wärmepumpenforschung angeht im Bestand. Wir müssen nicht zwingend alles dämmen. Das ist immer so die große Sorge. Oh Gott, wir müssen erst dämmen und nur dann funktioniert das. Das geht auch im Bestand, auch wenn es natürlich mit Dämmung viel effizienter wäre, weil wir dann die Verluste vermeiden. Aber wir müssen nicht zwingend erstmal überall dämmen, Fenster austauschen und so weiter. Denn das ist ein Riesenkostenpunkt. Ich glaube, das vergessen auch viele, dass wir da, wie du sagst, die Dänen, die sagen, wir nehmen das in Kauf. Aber das wäre ja dann die Idee. Wir lassen das großflächige Dämmen, was wir sowieso nicht bezahlt bekommen.
Ja, also du sprichst da ganz, ganz viele Dinge jetzt auf einmal an. Vielleicht ja, sollte man das mal ein bisschen Ganze. Ordnen. Also
gerne.
Fangen wir mal mit dem letzten an, also mit dem Dämmen. Also es ist schon, ich glaube, seit mehr als einem Jahrzehnt bekannt, dass also Gebäude dämmen, volkswirtschaftlich gesehen, die höchsten CO2-Vermeidungskosten verursacht. Also das ist schon sehr, sehr lange bekannt, dass das so ist. Und man ist insbesondere jetzt in den letzten Jahren bei diesem Umstieg auf Wärmepumpen und auf Elektrifizierung oder auch regenerative Elektrifizierung sowieso schon so ein Stück weit davon abgerückt, dass man sagt, also jetzt auf die 30 Zentimeter Dämmung noch den 31. Zentimeter zu machen, das ist ja auch physikalisch total ineffizient, weil jeder weiß, dass eben der erste Zentimeter Dämmung bringt am meisten. Und dann nimmt das eben logarithmisch ab. Ne? Also, also deswegen ist man da ohnehin schon an seine Grenzen gestoßen. Und ich habe auch in der Vergangenheit auch schon so Dinge veröffentlicht hier in unserer Broschüre Alternativen zur Ölheizung zum Beispiel, wo wir ganz klar gesagt haben, also wenn das alles bezahlbar bleiben soll, dann muss man eben die Potenziale heben, die am meisten bringen. Und da haben wir dann festgestellt, dass zum Beispiel Kerndämmung, also den Luftspalt zwischen den Mauerschalen verfüllen, dass das am effizientesten ist, weil das einfach auch um Faktoren günstiger ist, als die Wände von außen zu dämmen. Und dann haben wir auch immer gesagt, also Fenster, wenn ihr nicht gerade in einem Gewächshaus wohnt, ne, Fenster ist eigentlich das, was man als letztes macht. Also als letztes erneuert, weil einfach die Fensterfläche im Bezug auf die Gesamtoberfläche des Hauses oft nur sehr gering ist.
Ja.
Also Ausnahmen bestätigen die Regel natürlich.
Klar.
Also das ist erstmal, das ist erstmal das eine, dass man jetzt sagt, also Wärmepumpe und Dämmen, das hat sich sowieso schon so ein bisschen relativiert, auch aus CO2-Emissionssicht. Aber was du eben völlig richtig ansprichst, das ist, dass das natürlich in der Vergangenheit die CO2-Vermeidung, die wurde eben ein bisschen verwechselt mit der kaufmännischen Situation. Das heißt, ob etwas geht oder nicht geht, also insbesondere Wärmepumpen in Altbauten, das wurde so dargestellt, als würde das technisch nicht gehen. Dabei meinte man eigentlich, dass das kaufmännisch deutlich unattraktiver ist, als das in einem Neubau zu machen. Also so wird eigentlich ein Schuh draus.
Ja.
Und den Grund selbst hast du ja auch schon genannt, dass das eben mit Dämmung eben brauche ich eben nicht so hohe Vorlauftemperaturen. Ne, wenn ich dann noch irgendwie die Heizflächen vergrößere, kann ich die Vorlauftemperaturen nochmal runter. Dann habe ich den Temperaturhub wieder niedriger, dann habe ich wieder eine bessere Effizienz. Und was immer so in der Argumentationskette gefehlt hat in der Vergangenheit ist, man musste in der Vergangenheit mindestens so auf, ja, 4- bis 5-fache Heizmenge im Vergleich zum Strom, also ein COP von 4 bis 5 kommen, damit sich das im Betrieb kaufmännisch rechnet. Das lag einfach daran, dass der Gaspreis noch nicht lange her so bei 5, 5,5, 6 Cent lag und der Strompreis damals schon bei 30. Und da kommt im Grunde dieser Faktor her, der eben das kaufmännisch attraktiv oder unattraktiv gemacht hat. Und das hat sich aber inzwischen geändert. Also wir sprechen jetzt deutschlandweit, glaube ich, im Durchschnitt so einen Gaspreis von 11 Cent, meine ich, mitgeschnitten zu haben.
Ja,
und wir reden, wenn wir heute mal bei Verivox oder Check24 reingucken, reden wir eher beim Strompreis so bei 28 Cent, 27 Cent. Das heißt, der Faktor, der damals noch 4 bis 5 war, der ist heute 2,5. Und das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass eben eine Wärmepumpe heutzutage gar nicht mehr so hohe COPs liefern muss, um trotzdem billiger zu sein. Und deswegen geraten jetzt auch vermehrt Altbauten in den Fokus.
Ja.
Also das jetzt vielleicht mal so zu dieser ganzen Gemengelage, Dämmen und Wärmepumpe. Und das Zweite, was du angesprochen hast, aber das ist ein riesig dickes Brett zu bohren, das ist das ganze Thema Digitalisierung und Automatisierung. Na, also wenn wir da eben über Wärmespeicher Potenziale heben wollen, dann setzt das eben eine gewisse Automatisierung voraus. Und ich sehe im Moment mit Sorge, dass diese Automatisierung aus verschiedenen Gründen von verschiedenen Playern gar nicht so vorangetrieben wird, weil das deren Gewinne schmälert. Also das muss man vielleicht mal so ganz, ganz deutlich sagen. Wir haben mit einem Stromanbieter zum Beispiel gesprochen. Da ging es um variable Strompreise. Da ging es auch um Paragraph 14a, insbesondere die Module 1 und 3 in Kombination, also mit den zeitvariablen Netzentgelten. Und da haben die uns im Interview ins Gesicht gesagt, da haben wir überhaupt kein Interesse dran, denn dadurch wird der Strompreis so transparent, dass man im Grunde seine Erträge und Gewinne gar nicht mehr verstecken kann. Und das ist auch der Grund, warum heute dynamische Strompreisanbieter zum Beispiel diese zeitvariablen Netzentgelte, das ist ja Modul 3 nach Paragraph 14a Energiewirtschaftsgesetz, dass, obwohl das seit April in Kraft ist, immer noch nicht am Markt angeboten wird. Und das ist natürlich dann ein Riesenproblem, was im Grunde vom Wesen her dasselbe ist, wie es attraktiv zu machen, eben, sagen wir mal, mit einer Wärmepumpe zu Billigstromzeiten. Das ist jetzt nicht nur die Windkraft im Winter, weil dummerweise ist es so, dass wir die Stromüberschüsse im Winter, außer vielleicht bei uns, gar nicht haben in Deutschland, sondern die Stromüberschüsse, die haben wir typischerweise im Sommer und mittags an Feiertagen. Aber der Grundgedanke ist natürlich derselbe, dass wir sagen, wir wollen, wenn wir ein Überangebot von Strom haben, wollen wir die Wärmepumpe anschalten, dann wollen wir da erstmal in einen Speicher rein, ob das jetzt eine Gebäudesubstanz, ein Pufferspeicher oder auch ein Saisonalspeicher ist, ist erstmal dahingestellt. Und dann müssen wir das aber so automatisieren, dass das eben zu Zeiten, wo der Strom teuer ist, wo der Strom im Mangel ist, dass wir das dann wieder nutzen. Und das ist ein sehr, sehr dickes Brett, wo auch Interessenskonflikte in der Wirtschaft bestehen, so nehme ich das jedenfalls wahr, sodass dass das da so gut wie nicht vorangeht. Und das ist wirklich schade, weil volkswirtschaftlich gesehen würde Automatisierung und angepasstes Verhalten, wo es denn möglich und wo es dann attraktiv ist, würde auch die volkswirtschaftlichen Kosten extrem senken. Ich habe gerade gestern gelesen, da ging es um einen Streit, ich glaube, das war zwischen E.ON und 1,5 Grad. Da wurde in Nebensatz genannt, dass bis 2045 die Netzausbaukosten sich auf 500 Milliarden Euro belaufen werden. Und das ist, also das ist eine so utopische Summe, weil man andersrum ja wieder die Frage stellen muss, wer soll das bezahlen? Ja. Und das wird dann über die Netzentgelte umgelegt und dann kommen wir am Ende daraus, dass wir sagen, wie wir den Strom produzieren, ist im Jahr 2045 eigentlich egal, weil der Strom sowieso durch die Netzentgelte dominiert wird. Naja. Und das ist auch eine Sache, der sehe ich mit großer Sorge entgegen, dass wir da nicht mit Augenmaß und zeitgleich auch genau dieses Automatisierungssystem vorantreiben. Naja. Und das bedeutet, damit das aber erfolgreich ist, dass die Konsumenten sich auch entsprechend netzdienlich verhalten und dafür muss das für Konsumenten attraktiv sein und diese ganze Argumentationskette, die ist im Moment noch komplett vermint, will ich das mal nennen, weil da eben Interessen von anderen Stakeholdern komplett entgegenstehen, die eben die Befürchtung haben, wenn wir das so transparent öffnen, dann verdienen wir einfach kein Geld mehr oder nicht mehr genug Geld. Und das ist eigentlich genau das Kernthema von Klima und Kohle, was sich aus meiner Sicht in der Zukunft abzeichnet.
Genau, das ist die große Herausforderung. Also da, dass alle Marktteilnehmer, also Erzeuger, Verteiler und die Verbraucher, die müssen da einen monetären Benefit von haben. Und das darzustellen, da muss dann auch müssen auch die Bundes- und Landesregierung entsprechende Regularien definieren, dass das, also ob das jetzt der Markt macht oder ob man das von oben irgendwie vorgibt, Aber im Moment fehlt so ein bisschen Dynamik, wie du sagst, diese ganze Digitalisierung, das kann man auf dem Blatt Papier, aber wir können es an den Hochschulen wunderbar uns überlegen, rechnen, den Studierenden erklären. Aber wenn die dann mal in die Wirklichkeit entlassen werden, wie schwierig das ist, mal alleine das Problem, wo gibt's Smart Meter? Ne? Also wo sind die intelligenten Zähler, die wirklich intelligent sind, Daten liefern können, um überhaupt mal einen Überblick zu bekommen, wie das im Strom aussieht? Und im Wärmesektor ist es ja nochmal viel schwieriger. Da hast du ja auch noch weniger Überblick drüber. Also ja, das wird ein sehr dickes Brett, aber wir müssen es bohren, denn ja. Sonst wird es mit der Dekarbonisierung schwierig. Der Strom, da sind wir auch einem guten Weg. Da sind wir auch, ich sag mal, Zielerreichung 80% erneuerbare Stromerzeugung bis 2030. Das ist machbar, hängt so ein bisschen davon ab, wie der Stromverbrauch sich entwickeln wird. Da gab es ja letztens vom Bundeswirtschaftsministerium da die große Studie vom EWI aus Köln, die immer in so einer Metastudie sich angeguckt haben, wie ist denn der Strombedarf jetzt 2030? Und der Vergleich verschiedener Veröffentlichungen zeigt, das ist eine Riesenspannweite zwischen 500 und 1000 Terawattstunden. Und davon 80%, das ist echt, echt hart. Aber den Weg müssen wir gehen. Zum Abschluss vielleicht jetzt die Frage, haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ja. Also kalte Nahwärme ist ein Punkt.
Wir haben was Wichtiges vergessen.
Ja, was Wichtiges, sehr gut.
Da wollte ich noch darauf zurückkommen. Du hattest ja, ganz am Anfang bei der kalten Nahwärme mal gesagt, Versorgungssicherheit.
Ja,
und,
ja stimmt.
Da wollte ich vielleicht noch mal drauf eingehen, weil das ist natürlich ein Thema aus Sicht der Betreiber, dass man eben diese Versorgungssicherheit liefert. Und da gibt es aber tatsächlich auch neue Möglichkeiten, so ein kaltes Nahwärmenetz, sagen wir mal, auch zu einem großen Prozentsatz auch unabhängig von der zugelieferten Abwärme zu gestalten, so dass man das auch so ein bisschen aus Stadtwerke-Sicht noch im Griff behält. Und zwar gibt es seit etwa anderthalb Jahren eine neue Gesetzesregelung. Früher durfte man mit Erdsonden nur 100 Meter in die Erde bohren, um nicht ins Bergbaurecht zu kommen und damit eben Bürokratie zu erzeugen. Inzwischen hat man das geändert, und zwar man darf bis 400 Meter runter. Und das hat zweierlei Vorteile. Erstmal kann man sagen, dass man die Wärmeleistung, die man aus einer solchen Sonde bekommt, nicht nur vervierfacht, sondern sogar mehr als vervierfacht, weil man ja sagt, über den Daumen mit jeden 100 Metern, wo man in die Erde bohrt, wird das dann um 3 Grad wärmer.
Ja.
Und das heißt, dass man auf diese Weise eben da auch entsprechend mehr rausholen kann. Und aus Sicht der kalten Nahwärme ist das natürlich auch super, weil solche Sonden, da haben wir ja eigentlich, wenn wir so mal über große Liegenschaften sprechen, haben wir ja bei Sonden immer das Problem mit Mindestabständen und dass wir gar nicht so viel Leistung aus der Erde rauskriegen, wie wir eigentlich müssten. Und wenn wir aber über kalte Nahwärmenetze sprechen, dann haben wir ja doch über viele hunderte Meter oder auch Kilometer weit ausgedehnte Netze, wo wir tatsächlich sporadisch mal auch mit so einer Sonde in die Erde könnten.
Ja.
Und auf diese Weise kriegen wir natürlich da auch aus der Erde mit ein bisschen mehr Investitionskosten, das ist, glaube ich, bezogen auf das Gesamtvorhaben gar nicht so viel, hängt natürlich von der Anzahl der Sonden ab, dass man sich da eigentlich zum großen Prozentsatz auch so ein bisschen unabhängig aufstellen kann. Und dann das Zweite, was Stadtwerke natürlich machen, das ist Backup. Ne? Sei das jetzt irgendwie zum Beispiel ein großer Pellet- oder Holzhackschnitzelkessel, den man dann da für Notfälle aufstellt.
Ja.
Ne, das ist also auch gerade so Verfeuerung von Holz ist für Stadtwerke dann auch von dem Investitionsrahmen doch recht attraktiv. Ja. Also auch attraktiver, als wenn man jetzt eine Großwärmepumpe kauft und die meiste Zeit des Jahres ausgeschaltet lässt.
Ja,
ne, das würde ja darauf hinauslaufen, dass man da irgendwie für Backup da irgendwas sorgt. Und man könnte da natürlich auch nochmal überlegen, also da bin ich ja auch immer so jemand, der immer sagt, so Pareto-Prinzip bitte nicht aus den Augen verlieren,
ja,
also
genau.
Die 80-20-Regel. Also wenn ich nun mal, wenn es mal Schlag auf Schlag kommt, mal mit Wärmeerzeugern einspringen muss, dann kann ich doch auch mal für eine begrenzte Anzahl Stunden auch mal vielleicht Erdgas nochmal verfeuern, zumindest bis 2045, um das dann irgendwie zu lösen. Und ich glaube sogar, dass man vielleicht auch so eine gewisse, so ein Zielkorridor auch am Ende zulassen sollte, wo man dann vielleicht doch nochmal CO2 ausstößt, weil man einfach, man kann einfach nicht mit Speichern und Regenerativen jede Eventualität, also jedes Murphy-Gesetz absichern. Und ich glaube, da müssen wir uns irgendwann auch mal ehrlich machen, Bundesverfassungsgericht hin oder her, dass man einfach sagt, also für Unvorhergesehenes, da können wir dann doch noch mal sporadisch irgendwie vielleicht mal ein bisschen emittieren. Das wird in der Gesamtbilanz total im Grundrauschen verschwinden. Aber es spart uns dann auf der anderen Seite Kosten.
Naja, genau. Nee, sehe ich genau. Ich meine, doch ganz kurz zum Bergbaurecht. Das finde ich natürlich jetzt als Kind des Ruhrgebiets sehr gut, dass man mal wieder in die Tiefe geht. Na, wir sind ja als Ruhrgebietskinder, wir werden ja unter der Erde geboren gefühlt. Ne? Das ist ja also 13. Sohle, Kilometer tief. Kann ich jedem mal nur empfehlen, mal, weil die meisten Bergwerke oder die Bergwerke sind jetzt ja stillgelegt. Aber da unten ist schon ordentlich warm. Von daher diese 400 statt 100 Meter. Denn das Aufwendige ist ja einfach dieser Gesamtbohrprozess. Wenn man einmal die Sonde in die Tiefe treibt, dann ist das, also, läuft die Investition ja sowieso schon. Das passt ganz gut. Und auch da gebe ich dir recht, auch wenn das natürlich jetzt im Zuge des Klimaschutzes wehtut, aber es ist halt, wie du sagst, ehrlich, ne, zu sagen, 2045, weil die Welt wird bis 2045 nicht klimaneutral sein, weil die EU 2050, andere Länder, China 2070 als Ziel ausgegeben hat. Das ist alles zu spät, was das 1,5 oder vor allem auch das 2-Grad-Ziel angeht. Aber man muss sich halt ehrlich machen im globalen Vergleich und da vielleicht erstmal die Low-Hanging-Fruits ernten. So pragmatisch muss man da rangehen und vielleicht nicht ganz, also es nicht perfekt machen, sondern einfach mal eine sinnvolle Lösung finden. Prima, ich glaube, dann haben wir es aber soweit. Gunther, vielen Dank. Das war wieder ein schöner Überblick über, was geht, was nicht geht. Wir halten das mal weiter im Blick und gucken mal, wie sich da die Wärmewende voranschreitet. Von daher, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal und Grüße dann von meiner Seite jetzt in den hohen Norden.
Ja, vielen, vielen Dank, Henrik, dafür, dass du das immer so gut organisierst.
Immer
und
gerne.
Ich bin nächstes Mal gerne wieder dabei. Meld dich einfach mit neuen spannenden Themen und bis dahin alles Gute.
Prima, danke. Bis dann, Gunther. Ciao.
Ciao.